Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Steigen wir ein mit Kontext und mit wissenschaftlichem Fehlverhalten. Gefälschten Studien, frisierten Daten. Die kommen weit häufiger vor, als wir denken. Jeder siebte Wissenschaftler gibt an, schon mal Kollegen beim Fälschen oder Zurechtbiegen von Daten beobachtet zu haben. Doch nur wenige dieser Zeugen machen ein solches wissenschaftliches Fehlverhalten auch öffentlich. Und das aus gutem Grund, denn wer als Insider die Lauterkeit von Forschungsmethoden und Studien anzweifelt und diese Missstände anspricht, der ist ein sogenannter Whistleblower und setzt seine eigene wissenschaftliche Karriere aufs Spiel. Eine Krähe hackt der anderen ja schließlich auch kein Auge aus. Katharina Boxler über die, die das Whistleblowing dennoch wagen und über die, die ihr Schweigen heute bereuen.
In der damaligen Situation habe ich mich gefragt, soll ich nichts sagen? Ich habe es vorgezogen, das zu sagen und war natürlich lange Zeit schief angesehen durch eben all die Kollegen. Ich sei ein neidischer junger Kollege. Das muss man durchstehen.
Whistleblowing ist für mich positiv besetzt, weil es Anliegen, Interessen der Allgemeinheit angeht. Von daher ist es ganz wichtig, dass es eine Kultur der Anerkennung gibt.
Whistleblower haben im Wissenschaftsbetrieb sicher einen speziell schweren Stand. Ich glaube, das kann man sagen. Und das kann durchaus das Ende bedeuten. Manchmal sehr schnell und mit viel Lärm und manchmal einfach ganz langsam, indem man in die Forschungsgruppen nicht mehr integriert wird, indem man eben durch diese Spezialisierung auch nicht so schnell eine andere Stelle findet oder sich nicht so schnell in einem anderen Gebiet spezialisieren kann. Solche Fälle gibt es.
Die Mitglieder meiner Forschungsgruppe, die sich am stärksten der betrügerischen Machenschaften bewusst waren, waren auch die, deren Karrieren als Ärzte und Wissenschaftler fundamental abhingen von ihrer Mithilfe beim Fälschen von Daten. Keiner sagte etwas, weil der Lebensunterhalt auf dem Spiel stand. Zu der Zeit erschien ich den einen als Querulant und den anderen als Lügner.
Sommer 1994. Ernie Esquivel hat eben sein Medizinstudium in den USA abgeschlossen. Er will in die Forschung und nach Deutschland. Er bewirbt sich um die Aufnahme ins Forscherteam der beiden renommierten Krebsforscher Friedhelm Herrmann und Marion Brach und erhält die Stelle. Doch bald schon fällt ihm auf, dass im Institut, das regelmäßig aufsehenerregende Studien veröffentlicht, systematisch gefälscht wird.
Unter vier Augen gestanden alle ein, dass bei vielen wöchentlichen Diskussionen Druck auf sie ausgeübt worden war, Daten zu finden, Ergebnisse in vorgegebener Weise zu interpretieren und ihre Namen auf Manuskripte zu setzen, an denen sie nicht mitgearbeitet hatten. Dies alles war mit der Versicherung verbunden, dass der einzige Weg, in der Wissenschaft voranzukommen, sei, die meisten Impact-Punkte zu haben und die meisten Veröffentlichungen. Darüber hinaus war die Rechtfertigung, die ich häufig unter den Mitgliedern der Forschungsgruppe hörte, dass jeder andere in der Forschungswelt das Gleiche tue.
Ernie Esquivel schreibt seine Beobachtungen zuhanden der Untersuchungskommission Jahre nach seiner Zeit in der Forschungsgruppe Herrmann und Brach nieder. Was ihm als junger Doktorand niemand glauben wollte, ist wahr. Die gezielte Fälschung, ja gar die Erfindung von Studien in der Forschungsgruppe von Friedhelm Herrmann und Marion Brach, entpuppt sich im Jahr 2000 als größter Betrug in der deutschen Wissenschaftsgeschichte.
Obgleich ich nicht all dies meiner Erfahrung mit der Herrmann-Brach-Gruppe zuschreiben kann, haben das Gefühl der Desillusionierung, der Geringschätzung der Forschung und der Zynismus Wissenschaftlern gegenüber, von denen der Rest meiner Zeit durchdrungen war, schließlich ihren Tribut gefordert.
Whistleblower werden einem enormen psychischen und sozialen Druck ausgesetzt. Nicht zu vergessen die Folgen auch für Familienangehörige, denn häufig ist es ja so, dass da jemand auf dieses Einkommen angewiesen ist, weil es das einzige Einkommen auch in der Familie ist.
Gerd Meyer, Politologe an der Universität Tübingen, befasst sich mit der Situation von Whistleblowern, mit jenen Menschen, die gravierendes Fehlverhalten und schwerwiegende Missstände an ihrem Arbeitsplatz nicht nur beobachten, sondern auch Alarm schlagen. Sie tun dies ohne primär eigennützige Interessen und gehen erhebliche persönliche Risiken ein.
In der Wissenschaft ist es so, wenn man jetzt mal nur die Universität nimmt, dann ist hier ja das Spezielle, dass es eine relativ ausgeprägte Hierarchie und starke Abhängigkeiten gibt auf dieser Stufenhierarchie von Studierenden, Mitarbeitern, Examenskandidaten, Doktoranden, Habilitanten und so weiter. Das heißt, hier ist man abhängig vom Wohlwollen, meistens ja der Professoren, von Institutsleitern oder auch Rektoren. Das erfordert Mut, dann eben sich persönlich dorthin zu wenden und auch eine Person, etwa einen Professor oder Mitarbeiter, dort anzuschwärzen.
Sie sagen es, solche Forschungsinstitutionen sind oft sehr hierarchisch gegliedert. Man steigt da eben auf, man dient sich auch hoch, man hilft dem Professor zum Beispiel. Das ist so die eine Komponente, die es eben schwierig macht, sich da aufzulehnen oder über Missstände zu berichten. Zum anderen sind ja Forschungsinstitutionen auch sehr geschlossene Gesellschaften. Man arbeitet viel, man ist oft zusammen oder man steht mindestens nebeneinander und arbeitet viel, auch stundenmäßig sehr viel. Es hat einen speziellen Ehrbegriff, man möchte mit Missständen nicht nach außen gehen. Und es gibt auch das Standesbewusstsein. Whistleblower sind so in einem Zwiespalt, also werden zwiespältig wahrgenommen, entweder als Verräter oder als Helden, so die beiden Pole. Wie sieht das im Wissenschaftsbetrieb aus? Was haben Sie beobachtet? Wie werden Whistleblower da wahrgenommen?
Es hängt sehr stark davon ab, wie es in einem Institut, in einer Fakultät, in einer Universität insgesamt zugeht. Nun grundsätzlich denke ich, sind die Universitäten relativ liberale Institutionen, in denen Meinungsfreiheit, Wissenschaftsfreiheit, die Freiheit, kontrovers zu argumentieren, zu diskutieren, ja gleichsam zum Kodex des Unternehmens selber gehört. Gleichwohl, es ist nicht immer einfach, sich so deutlich, so kritisch im Kollegenkreis zu äußern oder aber eben auch, es hat ja immer ein bestimmtes Maß an Öffentlichkeit, auch in der Universität, selbst in Gremien, in denen es heißt, Vertraulichkeit ist hier Grundsatz. Diese Art von Öffentlichkeit macht es eben eher selten, dass jemand mit Missständen extern, also nach außen geht und das an die Medien gibt. Aber es ist sicher nicht nur von Kollegen, nicht nur von der Leitung her, sondern auch für einen selber oft schwierig. Hat man genügend Mut? Hat man die innere Stärke? Hat man die Klarheit? Hat man die Argumente? Hat man die Fakten so sicher parat? Ist man so gut vorbereitet, wenn es um komplexe Entscheidungen geht, dass man sich da fundiert, überzeugend und dann ja auch letztlich durchsetzungsfähig artikulieren kann?
Zu diesem Zeitpunkt wurde es für mich offensichtlich, dass die Daten, die mir von anderen Kollegen präsentiert wurden, von fragwürdiger Qualität waren. Da ich nicht wusste, an wen ich mich wenden konnte, sprach ich einen älteren Wissenschaftler im Zentrum an, von dem ich gehört hatte, dass er weise und respektiert sei. Ich berichtete ihm, was ich im Labor erlebt hatte. Insbesondere fragte ich ihn, welche Alternativen ich hätte und welchen Rat er mir geben könne. Er war offensichtlich bestürzt von dem, was ich ihm sagte. Er bot mir zwei Alternativen an. Die erste wäre, meine Aussagen öffentlich zu machen, und die zweite war, zu schweigen und eine andere Forschungsgruppe zu finden. Er warnte mich, dass an die Öffentlichkeit zu gehen Folgen für mich haben könne. Da ich unbedingt noch etwa ein Jahr in Deutschland bleiben musste, entschied ich mich, nichts öffentlich zu sagen. Ich nahm seinen Rat an, nach einer anderen Forschungsgruppe zu suchen.
Whistleblower haben im Wissenschaftsbetrieb sicher einen speziell schweren Stand. Ich glaube, das kann man sagen. Und das hat damit zu tun, dass sich der Wissenschaftsbetrieb oder das Wissenschaftssystem von Wirtschaft oder beispielsweise Verwaltung schon sehr unterscheiden. Also beispielsweise der Wissenschaftsbetrieb hat ein sehr spezielles Produkt, wenn ich es mal so sagen darf. Also es geht um das Wissen, es geht um die Wahrheitssuche. es hat schon eine moralische Komponente an sich. Dann ein wichtiger Punkt ist, dass das Wissenschaftssystem sehr von Abhängigkeiten geprägt ist und das auf verschiedenen Stufen. Also zum einen sind die Forschenden untereinander auf Vertrauen angewiesen. Ihre Arbeitsergebnisse bauen aufeinander auf, ihre Arbeiten müssen nach vergleichbaren Maßstäben überprüft werden und so weiter. Wissenschaft ist ein sehr arbeitsteiliges System. Was den Wissenschaftsbetrieb weiter auszeichnet, ist, dass im akademischen Betrieb oft sehr strenge Hierarchien herrschen, allerdings mit sehr unterschiedlicher Ausprägung, muss man auch sagen. Und der dritte Punkt, der Abhängigkeiten schafft, das sind die Spezialisierungstendenzen, die insbesondere in den Naturwissenschaften erfolgen. Dort sind die Welten oftmals sehr, sehr klein. Und das sind natürlich alles Bedingungen, die den Whistleblowern einen wirklich schweren Stand geben.
Marion Völger, Juristin an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, ist Expertin für Wissenschaftsbetrug. Was der junge Ernie Esquivel im Labor des renommierten Krebsforschers Hermann erlebte, ist typisch. Oft sind es von ihren Vorgesetzten abhängige Nachwuchswissenschaftler, die unlauteren Forschungsmethoden auf die Spur kommen. Doch das Kräfteverhältnis zwischen bekanntem Wissenschaftler und unbekanntem Jungforscher ist ein ungleiches. Das hat auch Kurt Bürki erlebt. Er arbeitet im Team des angesehenen Klonforschers Karl Immensee an der Universität Genf, als dieser Anfang der 80er Jahre behauptet, Mäuse als erste Säugetiere überhaupt geklont zu haben.
Das haben Mitarbeiter von Herrn Immensee die Affäre ursprünglich aufgedeckt. Ich habe dann das verifiziert, was sie mir mitgeteilt haben, dass hier die Experimente nicht in Tat und Wahrheit stattgefunden haben. Habe das mit Herrn Immensee besprochen und wurde nachher von ihm zum Schweigen gebracht, vorläufig. Herr Immensee war ein sehr angesehener Wissenschaftler. Er hat in der Vergangenheit mehrmals spektakuläre Resultate präsentiert. Die Erwartungshaltung an ihn war groß. Die Meinung über ihn war sehr gut und man hat uns einfach schlicht und einfach nicht geglaubt am Anfang. Und wir haben uns dann auch natürlich freiwillig zurückgehalten in der Anschuldigung. Wir sind auch nicht zuerst an die Öffentlichkeit gegangen, haben das versucht, intern zu lösen.
Ein Fehlverhalten oder gar einen Betrug zu bemerken, ist das eine. Die Missstände in einem Forschungsteam anzusprechen, ist etwas anderes. Es erfordert Mut, gerade in hierarchischen Systemen, wie es der Wissenschaftsbetrieb einer ist. Dabei täte gerade hier der offene Umgang mit Fehlern Not. Eine große Übersichtsstudie hat 2009 bedenkliche Zahlen ans Licht gebracht. Jeder siebte befragte Forscher berichtet schon, Kollegen beim Fälschen und Zurechtbiegen von Studiendaten beobachtet zu haben. Für Gerd Meyer von der Universität Tübingen ist Whistleblowing daher ein zentrales Instrument, um die interne Qualität zu sichern und öffentliche Diskussionen anzustoßen.
Whistleblowing ist für mich positiv besetzt, weil es Anliegen, Interessen der Allgemeinheit angeht. Und nehmen wir nur als Beispiel in die Diskussion um die Nutzung von Atomenergie. Der Umgang mit Informationen etwa zu Störfällen, der Umgang mit Informationen, wie gefährlich, welche Folgen einzelne Unfälle, aber auch insgesamt die Atomenergie haben kann. Der Umgang mit Informationen in einem so hoch prekären Bereich, all das und vieles andere mehr ist ohne Insiderwissen gar nicht möglich. Dies zu durchschauen und dem zu widersprechen. Hier sind natürlich Wissenschaftler tendenziell ganz wichtige Experten. Das braucht die Öffentlichkeit, um möglichst frei, möglichst vollständig informiert, dann kontrovers und gründlich risikovolle Projekte und Produkte begutachten zu können, darüber diskutieren zu können und auch, soweit Politik das kann, darüber zu entscheiden, jedenfalls mitzuentscheiden und gegebenenfalls, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man dieses angstfrei tun kann. Zweitens, dass es eine Kultur der Anerkennung gibt und dass Whistleblower rechtlich besser geschützt sind.
Sie haben es gesagt, das Umfeld spielt eine große Rolle, auch welche Strukturen in einem Betrieb vorherrschen, welches Klima, welche Art von Hierarchien. Welche
betrieblichen Maßnahmen können denn das Whistleblowing erleichtern und auch die Zivilcourage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vergrößern?
Hier ist ein erstes wichtiges Mittel, dass man die Unternehmenskultur verbessert, dazu gleich mehr. Und ein zweites, dass man so etwas wie ein Whistleblowing-System einrichtet. Was heißt das? Unternehmenskultur schaffen, die Zivilcourage und auch internes Whistleblowing fördert. Es fehlt in vielen Unternehmen eben immer noch ein Know-how und ein Klima konstruktiven Konfliktaustrag, sodass erst einmal klar sein muss, wird Zivilcourage von oben wie von unten eigentlich auch nachhaltig gefördert, auch wenn dies oft unbequem ist. Wird Kritik, wird Feedback ernst genommen? Dass man einfach frei sagen kann, wo man Defizite im Unternehmen sieht und was man ändern möchte, ohne dass man Strafen oder auch mehr oder weniger subtile Diskriminierung zu befürchten hat. Und da sind natürlich in erster Linie die Chefs, aber in zweiter Linie auch die Kolleginnen und Kollegen gemeint. Und es muss klar sein, welche Maßstäbe in einem Unternehmen gelten, was als Fehlverhalten angesehen wird. Und damit bin ich bei dem zweiten Punkt, und das wird durch diese Grundsätze ja schon angesprochen. Ein Whistleblowing-System einrichten heißt, Leitwerte und Ziele, Tatbestände und Verhaltensnormen klar zu definieren, dass eine solche Stelle, eine solche Person, etwa auch ein Ombudsmann, an den man sich wenden kann, einerseits unabhängig ist, dass Vertraulichkeit gewährleistet ist, ein ganz wichtiger Punkt, und dass eine solche Stelle auch eigene Recherchemöglichkeiten hat und tatsächlich etwas bewirken kann, also in dieser Weise glaubwürdig ist. Und darüber muss man auch die Belegschaft informieren. Ein solches System muss sozusagen gut eingeführt sein, bekannt sein und natürlich auch überwacht werden.
Sie fragten mich in Ihrem Brief, warum ich nicht öffentlich über diese Gruppe gesprochen habe. Die Antwort auf diese Frage ist meiner Meinung nach nicht so tiefschürfend. Die Mitglieder meiner Forschungsgruppe, die sich am stärksten der betrügerischen Machenschaften bewusst waren, waren auch die, deren Karrieren als Ärzte und Wissenschaftler fundamental abhingen von ihrer Mithilfe beim Fälschen von Daten. Ich glaube nicht ernsthaft, dass einer von ihnen behaupten könne, dass er nicht wusste, was im Labor geschah. Ich glaube, dass sie ernsthaft Scham und Schuld empfanden für das, in das sie involviert waren, und dass sie extreme Furcht hatten, sich ansonsten in den Reihen von arbeitslosen Ärzten und Nachwuchswissenschaftlern wiederzufinden. Keiner sagte etwas, weil der Lebensunterhalt auf dem Spiel stand. Zu der Zeit, als ich Deutschland verließ, erschien ich den einen als Querulant und den anderen als Lügner.
Natürlich ist das ein Überlebenskampf in einem gewissen Sinne, aber den muss man einfach riskieren. In der damaligen Situation habe ich mich gefragt, soll ich nichts sagen? War mir aber bewusst, dass da eine Fälschung vorliegt, die früher oder später auffliegt. Dann steht man als Wissenschaftler da und hat nichts gesagt, dann ist man natürlich auch in einem schiefen Licht. Ich habe es vorgezogen, das zu sagen, und war natürlich lange Zeit schief angesehen durch eben all die Kollegen, die verständlicherweise Herrn Ilmensee geglaubt haben, dass da nichts sei. Ich sei ein neidischer, junger Kollege. Das muss man durchstehen.
Kurt Bürki hat es durchgestanden. Er ist heute Professor an der Universität Zürich im Bereich Stammzellenforschung. Der junge Ernie Esquivel reist nach seinen vergeblichen Versuchen, den Wissenschaftsbetrug der Gruppe Hermann und Brach intern zum Thema zu machen, desillusioniert zurück in seine Heimat in die USA. Heute ist er praktizierender Nierenspezialist und Dozent. Für seine Zeit in Deutschland kann er keine Forschungspublikationen nachweisen. Eine Lehrstelle in seinem Lebenslauf, für die er nichts kann. Doch vielen Whistleblowern widerfährt noch Schlimmeres, weiß Marion Völger von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Die Juristin erstellt regelmäßig Gutachten im Bereich des Wissenschaftsbetrugs. Zum einen sind Whistleblower in der Schweiz rechtlich schlecht geschützt. Sie gehen das Risiko ein, wegen Ehrverletzung, Schadenersatzklagen oder Verletzung von Geschäftsgeheimnissen selber vor Gericht zu landen. Und Whistleblowing im Wissenschaftsbetrieb bedeutet oft das Karriereende. Nicht für die Angeschuldigten, sondern für den Überbringer der schlechten Nachricht.
Ja, das habe ich erlebt. Das kann durchaus das Ende bedeuten, manchmal sehr schnell und mit viel Lärm und manchmal einfach ganz langsam, indem man in die Forschungsgruppen nicht mehr integriert wird, indem man eben durch diese Spezialisierung auch nicht so schnell eine andere Stelle findet oder sich nicht so schnell in einem anderen Gebiet spezialisieren kann. Solche Fälle gibt es.
Je steiler das hierarchische Gefälle in einer Forschungsinstitution, desto größer ist das persönliche Risiko, das ein Whistleblower eingeht. Solche Machtpyramiden ertragen wenig Widerspruch und sind vor allem in den Naturwissenschaften und ganz besonders in der Medizin zu finden. Gerade hier müsse sich einiges ändern, und zwar von oben nach unten, sagt Gerd Meyer, Experte für Zivilcourage an der Universität Tübingen.
Was wir herausgefunden haben, wir heißt diejenigen, die sich mit Zivilcourage beschäftigen, so ist natürlich zunächst einmal ganz entscheidend, was wird vorgelebt. Und hier spielen die Chefs und Vorgesetzten, aber auch die Kollegen, eine entscheidende Rolle. Das Lernen, gezieltes Lernen ist natürlich möglich, auch in Zivilcourage oder auch Selbstbehauptungstrainings. Ich kann lernen zu argumentieren, so dass ich meine Interessen, meine Kritik auch präzise und konstruktiv formulieren kann. Das ist so der Bereich Verhaltensweisen, Lernen, Einüben, ein Repertoire erwerben. Und ein zweiter Bereich, ganz wichtig, Einstellung und Erfahrung mit mir selbst. Also, dass ich lerne, mich selber wahrzunehmen in meinen Empfindungen, in meinen Gefühlen, in meinen Reaktionen, dass ich die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen realistisch einschätze. Und wichtig ist hier beim Lernen, dass es vor allen Dingen emotionale, bestärkende Erfahrungen sind. Und dadurch wächst eben das Gefühl, ja, ich bin fähig, ich bin kompetent. Aber es gibt natürlich auch die Grenzen in einem Betrieb, in einer Hochschule, also strukturelle Grenzen, die nun sei es durch die Vorgesetzte, sei es durch Regeln, die es dort gibt, aber auch durch Herrschaftsstrukturen und Herrschaftsverhalten gesetzt sind.
Gerd Meyer, haben Sie einen Tipp, gerade auch für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die vielleicht noch nicht so abgenützt sind oder abgestumpft, die eben noch empfinden, wenn was nicht ganz sauber läuft? Was sollen die tun? Sollen die sich zusammenschließen oder gibt es Strategien?
Also ganz entscheidend ist hier zunächst, dass man sich selber fragt, bist du dir sicher genug, bist du stark genug, traust du dir das zu? Und bist du in der Sache so gut informiert und auch so überzeugend in deiner Argumentation, dass du standhalten kannst? Wichtig ist, dass man deutlich macht, ich tue dies nicht, um Einzelne anzugreifen oder um den Chef anzuschwärzen, sondern weil hier von allen akzeptierte Normen und Werte verletzt werden. Und ich tue dies primär nicht aus eigennützigen Motiven, sondern weil sonst die Grundsätze guter wissenschaftlicher Arbeit gefährdet sind. Und ganz wichtig, ich betone es nochmal, Unterstützung durch Kolleginnen und Kollegen, mit denen man auch gerade emotional und psychisch so etwas durchstehen kann.
Denn, auch das ist eine Tatsache, jenen, die Missstände ansprechen, geht es oft nicht gut. Der psychische Druck ist enorm. In einer Studie aus den USA gaben von den 100 befragten Whistleblowern aus den verschiedensten Berufszweigen die meisten an, sie würden es nicht wieder tun. Während es vielen der fehlbaren Wissenschaftlern erstaunlich gut geht. So arbeitet etwa Karl Immensee auch heute noch in der Klonforschung. Und der deutsche Krebsforscher Friedhelm Herrmann führt in München eine eigene Praxis für Onkologie.
Ist es nicht eine Schande, dass die, die am meisten für dieses große Fehlverhalten verantwortlich sind, offensichtlich wenig gelitten haben oder wenigstens nicht so viel wie der Rest von uns, die sich noch keine Lorbeeren verdient haben, auf denen sie sich ausruhen können? Ich hoffe, dass die Kommission diese Tragödie korrigieren kann.
Ernie Esquivels Wunsch ging nicht in Erfüllung. Sein früherer Chef, der Krebsforscher Friedhelm Herrmann, führt noch immer einen Professorentitel. Er wurde nie verurteilt und hat auch nie gestanden.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.